So, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen beim heutigen Kepler-Salon. Ich freue mich ungemein, dass heute so viele zu unserem spannenden Thema gekommen sind. Ist auch klar, Sein oder Nichtsein von Stadtnatur, das hat etwas Urales, das hat etwas Sein oder Nichtsein. Nicht Shakespeare, ein wunderbarer Titel, der lockt die Massen. Und dass Sie da sind, freut uns, wie gesagt, sehr. Ein paar Takte zum Auftakt meinerseits. Mein Name ist Klaus Buttinger, bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und darf heute hier den Gastgeber spielen. Wenn wir nach dem Vortrag in die Diskussion gehen, nur kurz, dann wird Ihnen ein Mikrofon gereicht. Das machen wir deshalb so, damit wir dann auf der Webseite auch Ihre Fragen dann drauf haben. Das wird aufgenommen und Sie können das dann nachhören unter keplersalon.at. Heute zu Gast bei uns ist der Friedrich Schwarz. Freut mich ganz besonders, lieber Friedrich, dass du heute bei uns bist. Friedrich Schwarz, wer ihn nicht kennt, Sie kennen ihn natürlich alle, ist studierter Biologe, Leiter der naturkundlichen Station und des Botanischen Gartens zu Linz und Sie kennen ihn auch als fleißiger Besucher des Kepler-Salons. Herzlich willkommen. Danke sehr.
Dankeschön, danke, danke. Danke.
Der Friedrich hat uns mitgebracht einen Einführungsvortrag zum Thema und dann werden wir noch circa einer halben Stunde, ich werde genau auf die Uhr schauen, dass du nicht überziehst, werden wir nach einer halben Stunde in die Diskussion einsteigen. Feuer frei.
Ja, danke lieber Klaus, ich freue mich auch sehr, dass ich heute mal die Gelegenheit habe, hier im Kepler-Salon Indoor etwas zu machen. Ich habe schon einige Kepler-Salon-Veranstaltungen gemacht, aber die waren alle draußen und da bin ich ja auch eigentlich am liebsten als Biologe, könnt ihr euch vorstellen, und freue mich sehr, dass ich auch sehr viele bekannte Gesichter sehe, wo ich mich nicht vorstellen brauche. Aber für diejenigen, die mich nicht so gut kennen, ich bin seit über 30 Jahren bei der Stadt Linz tätig als Stadtbiologe, 1982 begonnen, noch als Student, hatte ich das große Glück, in der naturkundlichen Station der Stadt Linz zu beginnen und meine erste Aufgabe war, eine Stadtbiotopkartierung für die Stadt Linz auf die Beine zu stellen. Und mit dieser Beschäftigung, die mich bis heute nicht losgelassen hat, mich beschäftigt im starken Ausmaß natürlich der Botanische Garten mittlerweile, aber die Natur in der Stadt, dieses Phänomen Natur in der Stadt hat mich bis heute nicht losgelassen, fasziniert mich eigentlich bis heute. Und was die Faszination oder das Spannende ausmacht, das habe ich euch in einigen Bildern jetzt versucht zusammenzustellen. Vielleicht vorweg noch, wir von der Naturkundlichen Station, das ist eine Einrichtung der Stadt Linz, die mit dem Botanischen Garten zusammengeschlossen ist seit 2005, aber uns gibt es eigentlich schon 60 Jahre, wir haben voriges Jahr 60-Jahr-Jubiläum gefeiert, also eigentlich schon eine relativ lange Geschichte auch. Und wir geben auch eine Zeitschrift heraus, die habe ich mitgenommen, liegt glaube ich auf den Stühlen. Und diese letzte Nummer, die erschienen ist im Jahr, also im das letzte Heft des vorigen Jahrganges, 2013, passt insofern wunderbar zum heutigen Abend, weil einer der renommiertesten Autoren zum Thema Natur, nicht nur Stadtnatur, sondern generell, Josef Reichholf aus Bayern, und der hat in München, auf der Universität München unterrichtet, mittlerweile ist er in Pension und hat sich bereit erklärt, für uns als Autor aufzutreten. Das freut mich wirklich sehr. Und er hat einen sehr einschlägigen Artikel geschrieben, der wunderbar zu diesem Abend passt: Die Stadt, Zuflucht und Zukunft für Tiere und Pflanzen. Also da ist vieles von dem, was ich heute erzähle, auch drinnen. Es liegt auch noch bei ein Folder der Naturkundlichen Station, da kann man ein bisschen nachlesen, was wir so machen. Ja, und die Zeitschrift kann man natürlich auch abonnieren. Das Programm des Botanischen Gartens, ganz druckfrisch, morgen haben wir Pressekonferenz und da sind alle Termine drinnen und auch noch ein Folder über den Botanischen Garten. Also ein bisschen Werbung über den Garten muss ich natürlich auch machen. Und wenn ich schon bei der Werbung bin, ich habe mich immer wieder auch gefragt oder habe festgestellt, dass die Linzerinnen und Linzer ihre eigene Stadt nicht kennen. Der Urveraner hat keine Veranlassung, dass er nach Süden fährt, in die Auen. Und der Öbelsberger, was tut der in Urfa?
Ne? Was also, daher getrennt hat.
Ja, genau. Über die Udona und so weiter. Also das. Immer wieder diese Erfahrung. Und da haben wir aus dem Wissen heraus, weil wir doch die Stadt ziemlich intensiv erforschen und durchforschen, immer wieder Wanderungen in unserer Zeitschrift, auch Naturwanderungen beschrieben. Und 11 davon, insgesamt sind es mittlerweile 23, glaube ich, und 11 davon sind in diesem Buch erschienen. Ich habe es gemeinsam mit dem Steven Sokolov, das ist ein Biologe, der in Linz tätig ist, gemeinsam verfasst und ist im Enstaller Verlag erschienen. Kann man wirklich, ich gebe es auch durch zum Durchschauen, und diese Wege sind alles sehr gut beschrieben und man hat wirklich einen schönen Eindruck von dem, was Linz, das grüne Linz so bietet, und es ist wirklich ganz, ganz spannend. Und wer sich mit dem Thema noch einschlägiger befassen möchte, es gibt eine Ausgabe, und zwar die der Band 20 der grünen Reihe des Umweltministeriums, die grüne Reihe des Lebensministeriums, und da wurde ich eingeladen, einen größeren Beitrag, einen Buchbeitrag zu verfassen, und das Buch heißt Stadt und Land, zwei Lebenswelten und ihre Bewohner. Und mein Beitrag, und da ist auch viel von dem drinnen, was ich erzähle, der heißt Stadt und Land im Vergleich aus ökologischer Sicht, wo ich so die Verbindung herstelle, wie sich Städte mit ihrem, also unterscheiden von ihrem Umland sozusagen. Es gibt natürlich noch jede Menge anderer Literatur, ein bisschen was habe ich noch mitgenommen, aber gehen wir vielleicht gleich in medias res. Sie werden bemerken bei meinem Vortrag, ich gehe natürlich auf die Natur und auf den grünen Raum in der Stadt ein, aber der Mensch steht stark im Mittelpunkt. Der Mensch auch als prägender Leitorganismus, sozusagen als prägende biologische Art, die die Stadt definiert. Ja. Als Ökologe spricht man immer so von Leitorganismen, Charakter, Arten, die bestimmte Lebensräume definieren. Und in der Stadt, das ist eben so das Wesen der Stadt, ohne Menschen würde es die Stadt in der Form, wie wir sie kennen, nicht geben. Der Mensch deswegen im Mittelpunkt auch der Betrachtung. Und daraus leitet sich auch sehr viel ab, was man für die Natur in der Stadt tun kann, wo man natürlich auch für den Menschen etwas tut. Aber später. Wir leben in einer stark urbanisierten Welt. Dieses Schema zeigt den Unterschied zwischen ländlicher Bevölkerung und Stadtbevölkerung, und zwar 1950 der kleinere Kreis und der größere 2005. Und Sie merken schon, wie stark sich da die Schere der urbanen Bevölkerung gegenüber von 1950 gegenüber 2005 vergrößert hat. Das ist ganz enorm. Und zwar der Anteil, vor allem der Anteil der Stadtbevölkerung in den sich entwickelnden Staaten. Also das ist dieser Bereich hier, ja. Also der hat ja enorm zugenommen. Also das heißt, es ist ein enormer Zuzug in Städte, und zwar weltweit gesehen. Und der Ahmed Zuglaf, der Generalsekretär der Convention of Biological Diversity, das ist die Konvention der biologischen Vielfalt. Österreich hat die auch ratifiziert, und das ist eine UN-Organisation, der Dr. Ahmed Zuglaf, der hat gesagt, der Kampf um das Leben auf der Erde wird sich in Städten entscheiden. Weil eben der Großteil der Bevölkerung oder das Großteil der Menschen weltweit betrachtet in Städten lebt. Natürlich gibt es unterschiedliche Urbanisierungsformen. Die Europakarte zeigt das auch, in welchem Ausmaß die einzelnen Staaten urbanisiert sind, wenn man so will. Also je röter oder je brauner die Farbe ist, desto stärker ist der Urbanisierungsgrad. Aber auch innerhalb der Städte gibt es ja dann auch dieses Phänomen, man nennt es im Fachbegriff Shrinking Cities, dass es innerhalb der Städte selbst einen starken Migrationstrend gibt, nämlich von den Zentren hinaus in die Peripherie. Linz kann man auch beobachten, dass in der Stadt, im Stadtzentrum hier herinnen, in der Innenstadt der Anteil der Bevölkerung, die hier lebt und hier sozusagen zu Hause ist, immer geringer wird, während draußen sozusagen im Speckgürtel die Bevölkerung steigt. Ganz extrem ist es in Städten, die einen starken touristischen Trend haben, wie zum Beispiel Krumau. In Krumau ist die Bevölkerungsmenge, also die innerstädtische Bevölkerung in den letzten Jahren seit der Wende zurückgegangen um 40%. Also fast nur mehr die Hälfte von der Bevölkerung, die ursprünglich im Zentrum von Krummau gelebt hat, lebt jetzt in draußen in den Vororten, weil es einfach diese Städte werden langsam zu Kulissen für die Touristen oder für Banken oder für sozusagen geldbereichernde Institutionen. Wie wichtig jetzt Natur in der Stadt ist, das zeigen viele Untersuchungen, viele Befragungen, auch in Linz hat es Befragungen gegeben und alle zeigen eigentlich immer wieder das gleiche Bild. Das ist jetzt eine relativ neue Untersuchung von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Deutschland. 2008 wurde gefragt, wie wichtig sind Ihnen Grünflächen wie also Grün- und Freiflächen und Parks, Friedhöfe, Straßenbäume, Straßengrün, also diese drei ersten Säulen, da sieht man schon, dass das sehr große Bedeutung hat. Und eine österreichische Untersuchung, witzigerweise vom Institut Karmasin, unsere neue Familienministerin, die hat hat gefragt, auch in einer repräsentativen Umfrage, die hat geheißen, es wurde 2010 gemacht, Österreich 2025, 800 Personen österreichweit repräsentativ, ab 14 Jahren, wo fühlen Sie sich am glücklichsten? Und da ist herausgekommen Natur und Zuhause, also waren diese zwei Bereiche, und quer durch alle Altersgruppen durch ist die Natur gemeinsam mit in der Wohnung im Haus mit 32% sozusagen im Vorderfeld zu finden. Also wie groß die Bedeutung von Natur in der Stadt oder in Siedlungsgebieten ist, zeigen diese Untersuchungen, und ich könnte noch viel mehr sagen. Was sind jetzt die Merkmale, wovon sich Städte sozusagen von ihrem Umland unterscheiden? Lässt sich ökologisch ja wunderbar auch untersuchen oder wurde x-fach untersucht. Und dieses Phänomen ist gar nicht so alt. Das Professor Sukop, der Doyen der Stadtökologie, ist ein Berliner Professor, der hat ein Standardwerk geschrieben, Stadtökologie, das ich hier mit habe. Der hat diese Forschungsrichtung auch begründet in West-Berlin. Aus der damaligen Insellage und der Inselsituation haben die damaligen, damals in Berlin tätigen Biologen, Ökologen wenig Möglichkeiten, in das Umland zu fahren und waren sozusagen in der Situation, in der Stadt selbst tätig sein zu müssen. Und haben nachgeschaut, was da eigentlich los ist, und haben festgestellt, dass das sehr viel und Interessantes los. Und unter anderem, Städte unterscheiden sich darin, dass sie einerseits Wärmeinseln sind, das wissen wir alle, also dass in der Stadt Durchschnittstemperaturen höher sind und die Abwärme der Gebäude und so weiter, Luftverunreinigungen, all das bewirkt, dass Städte Wärmeinseln sind, um 2 bis 3 Grad höhere Durchschnittstemperaturen als im Umland. Städte sind aber auch Trockeninseln, das heißt durch veränderten Wasserspiegel und so weiter, durch die Ableitung der Oberflächenwässer in Kanäle, ist der Wasserhaushalt in Städten auch verändert und die Böden sind verändert. Städte sind auch Kalkinseln, das ist auch vielleicht nicht sofort klar, aber durch die Verwendung von kalkreichen Baumaterialien und basischen Anteilen im Staub sind Städte auch Kalkinseln. Man früher hat es den sauren Niederschlag gegeben, aber das ist mittlerweile Gott sei Dank Geschichte. Also der Anteil basischer Elemente im Niederschlag, in den Staubniederschlag ist eigentlich jetzt im Vordergrund. Und das ist vor allem wichtig jetzt für die Natur, wie sich Stadt-Natur sozusagen einmischt. Städte sind ein Mosaik unterschiedlicher Nutzungen und das auf kleinem, auf engem Raum. Und das ist ganz interessant, dass das sozusagen prägend ist. Aber die Biotope, die Lebensräume, die man in der Stadt findet, die haben jetzt nicht unbedingt spezifisch nur für die Stadt, sondern die finden ihre Entsprechung in der freien Landschaft. Das kann man auch wunderbar nachvollziehen mit diesem Schema. Stammt aus einer schweizerischen Publikation, wo eben die Gebäude, diese Kunstfelsenlandschaft, ihre Entsprechung findet in den Felslandschaften im Gebirge. Und genau die Tiere, die jetzt in der Stadt, im Kerngebiet leben, die stammen ja ursprünglich auch aus Felslandschaften. Die Felsentaube, also die Stadttaube stammt ja von der Felsentaube ab. Oder der Mauersegler, oder der Turmfalke, oder Schwalben. Also all das sind ja eigentlich Felsenbrüter. Ja. Grünflächen, die Wiesen und die Rasen, die finden ihre Entsprechung in der freien Landschaft in den Weide- und Grünlandflächen. Das ist auch ganz klar. Die Flächen dort, wo der Boden bearbeitet wird, die findet man in den Gärten einerseits und auf den Äckern andererseits in der freien Landschaft. Und die Brachflächen, also diese Gstätten, das ist jetzt ökologisch ganz interessant, weil man dort wirklich auch die spannendsten Beobachtungen und spannendsten Tiere und Pflanzen immer wieder findet, in den Gewerbebrachen, die haben ihr Pendant sozusagen in der freien Landschaft in den Flussauen. Allerdings, und das ist jetzt das Bemerkenswerte, wo gibt es noch vor allem diese jungen Stadien in den Flussauen, Schotterbänke oder dort, wo der Fluss einmal eine Schotterbank oder eine Sandbank aufgehäuft hat, gibt es kaum mehr. Ja. Und diese Pionierbesiedler, die genau das brauchen, gibt es kaum mehr Lebensräume. Ja, in Städten gibt es immer wieder durch Zufälle, da ist es am besten, man redet gar nicht sehr viel darüber, am spannendsten das Industriegebiet, wo jetzt durch irgendwelche Umstände ist immer wieder genau diese Flächen sozusagen aufscheinen oder in Erscheinung treten, die für diese Tiere und Pflanzen von relevant sind. Einer der entscheidendsten oder einer der Flaggschifforten, einer der bedrohtesten Amphibienarten, die es bei uns gibt, ist die Wechselkröte. Die kommt witzigerweise ausschließlich im Industriegebiet vor. Für die wird dann auch etwas gemacht, damit die auch überleben kann. Ja, und zum Schluss noch die Parks, also die baumbestandenen Flächen in der Stadt, die ihre Entsprechung natürlich in den Waldlebensräumen in der freien Landschaft finden. Das heißt, die Triebkräfte der Biodiversität, also der Artenvielfalt, ist einerseits konsistent mit den ökologischen Grundprinzipien, das ist jetzt nichts neu Erfundenes für die Stadt. Und das andere, was auch immer wieder ganz spannend ist für mich als Biologen, dass sich Biodiversität, wenn man ihr den Raum lässt und ihr sozusagen nicht alles wegnimmt, sich eigentlich nicht verhindern lässt. Die Natur kann sich eigentlich fast überall ansiedeln. Und wenn man die Augen ein bisschen offen hat, dann findet man eigentlich überall Tiere, Pflanzen, selbst in der Innenstadt, die man nicht auf den ersten Blick vermuten würde, dass die gibt. Sie wissen vielleicht nicht, dass es im Zentrum hier innen in der Stadt, in Linz, das kleinste Säugetier Österreichs gibt. Und das ist die Zwergfledermaus. Die Zwergfledermaus, der Körper der Zwergfledermaus passt in den Zündholzschachtel hinein. Also die ist winzig klein. Und die kommt wirklich da im Zentrum herinnen vor. Haben wir immer wieder auch Funde oder werden wir immer wieder benachrichtigt, wenn eine Fledermaus gefunden wird. Da rufen die Leute dann an. Also, Städte sind nicht artenarm. Was eigentlich absurd ist, aber Städte sind im Gegenteil aufgrund der Vielfalt an Strukturen, Kleinstandorten, Nutzungsintensitäten und ökologischen Nischen artenreicher als viele, Anführungszeichen, einfältigen Kulturlandschaften draußen am Land. Ich möchte jetzt die Landwirtschaft nicht verteufeln, aber einer der entscheidenden Faktoren, warum Natur weniger wird und Arten weniger werden in der Landschaft, ist nach wie vor die Landwirtschaft, die einfach flächendeckend unterwegs ist. Ja. Es gibt viele Ausnahmen, es gibt viele Förderungsprogramme, damit dieser Artenschwund gestoppt wird, aber en gros gesehen ist es leider immer noch einer der entscheidenden Faktoren, warum Natur weniger wird am Land. In der Stadt ist es nicht so. Es gibt natürlich dann einen Zusammenhang zwischen Stadtgrößen und Artenzahlen, das hat auch Herbert Zukop erforscht. Linz liegt mit ca. 1100 Gefäßpflanzenarten, also Blütenpflanzen und Farne, im Bereich fast von Großstädten. Also Linz hat knapp 200.000 Einwohner, aber von dem her müsste sozusagen Linz fast eine Millionenstadt sein, was in Linz an Arten vorkommt. 1100 Arten, also in Millionenstädten 1300 Arten, also so weit liegen wir da nicht entfernt. Also Linz ist eigentlich von dem her eine relativ artenreiche Stadt, hat aber auch damit zu tun, dass Linz also eingebettet ist in drei große landschaftliche Räume. Mühlviertel, das Linzer Becken und dann von Süden die Traun-Enz-Platte, die von Süden her noch kommt. Also das entscheidet auch, ist ja auch entscheidend, dass viele Arten in der Stadt existieren. wo leben jetzt die größten oder wo sind die größten Arten, Dichten zu finden, und interessanterweise dort, wo Stadt und Land zusammenkommen, in diesen Übergangszonen. Also dieses Bild zeigt sehr schön, also Blick Richtung Urfa mit Heilham, mit dem Wasserschutzgebiet, große freie Fläche mitten im verbauten Gebiet, diese verschiedenen Bebauungstypen dann und dann Blick hinauf in die Hügeln des Urferaner Grüngürtels mit den dort liegenden Stadtbauern, interessanterweise ein hoher Bergbauernanteil, bis zur Zone 3 haben wir da Bergbauernbetriebe und dort sozusagen, spielt sich wirklich der Großteil der Artenvielfalt ab, genau in dieser Verzahnungszone. Das ist auch ein ökologisches Prinzip, dass dort immer am meisten Orten vorhanden sind, wo zwei Lebensräume aneinander stoßen. Das Phänomen der Verstädterung noch kurz. Also natürlich ist in der Stadt alles ein bisschen anders wie draußen am Land. Also auch die Lebensgemeinschaften, die man findet, also die Vogelortengemeinschaft zum Beispiel, würde man in dieser Entsprechung in der freien Landschaft nicht so finden. Aber man kann sagen, dass für viele Vogelarten jetzt oder Tierarten, die in der Stadt leben, die Stadt zum Optimalbiotop wird. Es erweitert sich aber auch, dass die Möglichkeiten des Lebens, die ökologische Amplitude, und städtische Populationen, das hat man auch untersucht, auch spannend, dass die relativ stabil sind gegenüber den Landpopulationen. Also eine Amselpopulation ist in der Stadt, da gibt es wenig genetischen Austausch jetzt damit mit der Amselpopulation am Land. Also dass das jetzt gar nicht so der Austausch, also die verstehen sich vielleicht dann immer so optimal, nicht mit den verschiedenen Dialekten. Ja, weiß man's, dass da der Zuzug neuer Arten so von draußen gar nicht einmal so groß ist. Ich meine, es gibt immer wieder so Vagabunden, nicht? Migranten, die da aus und ein marschieren oder wandern. Aber die städtische Populationen sind relativ stabil, ist auch ganz spannend. Und auch die Physiologie ändert sich, zum Beispiel bei den Vögeln, die Keimzellentwicklung setzt früher ein. Wintersänger bei den Amseln ist ja auch nicht unbekannt, also das gibt es immer wieder, dass im Februar ein Amsel zum Zwitschern anfängt. Das heißt, die sexuelle Aktivität wird früher, und es ändert sich sogar das Verhalten, Wintersänger habe ich schon gesagt. Und es bilden sich auch neue Lebensgemeinschaften heraus, die man in der freien Landschaft nicht so in der Form finden würde. Machen wir so einen kleinen Überblick über die verschiedenen Lebensräume, die man in der Stadt so finden kann. Zum Beispiel fangen wir an vom Straßenraum, in diesen Pflasterritzen. Ja, das ist so auch ein Bild, das man immer wieder begegnet, das einem immer wieder begegnet, und selbst dort kann man immer wieder auch spannende, durchaus seltene Arten finden, wie zum Beispiel das behaarte Bruchkraut. Sagt Ihnen vielleicht nichts, ist eine winzig kleine Pflanze, die ist aber auf der roten Liste, ich glaube auf Stufe 2, also relativ stark vom Aussterben bedroht. Die findet man immer wieder in diesen Pflasterritzen Lebensräumen. Wenn sie nicht totgespritzt werden, wenn da nicht der Dampfhammer mit der Herbizidkeule kommt, dann können diese, ich meine, das Ausgraben und das Ausscheren, das ist jetzt nicht das Problem. Die finden dann wieder neuen Lebensraum und können sich dann wieder ansiedeln. Herbiziden, das ist natürlich weniger gut für diese Orten. Aber ist also auch nicht überall der Fall. Alleestraßen, also jeder kennt eine schön mit alten Bäumen bestandene Allee und jeder weiß, wie positiv sich diese Allee auswirkt auf das Mikroklima. Gerade im letzten Sommer, wo es so extrem heiß war, hat man ja diese Alleestraßen richtig geschätzt, dass das wirklich eine Bedeutung hat, auch für die angrenzenden Wohnvierteln, wo dann Frischluft sozusagen durchziehen kann und hineinziehen kann, verbessert das Mikroklima und das Wohnumfeld und belebt das Straßenbild. Innenhöfe ist auch ein Lieblingsthema von mir. Ich bin selbst ein Innenhofbewohner, lebe in der Landstraße in einem Innenhof. Können wirkliche Naturoasen mitten in der Stadt sein, von denen man oft kaum Notiz nimmt, wenn man durch die Stadt geht und entlang der Straßen, was sich in den Innenhöfen da abspielt. Das sind wirkliche fantastische Oasen. Leider werden die halt oft wirklich verparkt oder zugepflastert. Das Bild habe ich vor längerer Zeit einmal gemacht, habe ich eine Frau besucht, die in der Urferaner Hauptstraße einen liebevollen Garten da gepflegt hat. Ich weiß nicht, ob es diesen Garten noch gibt. Ich war schon längere Zeit nicht mehr dort, aber solche wirklichen Oasen findet man dann hinter den relativ stark befahrenen Hauptstraßen, also in Urfahr zum Beispiel. Oder ein neueres Beispiel, das hat die GWG ermöglicht, ein Wohnhof in der sogenannte Dametshof, in der Nähe vom AKH ist es. Da wurde gemeinsam mit den Bewohnern ein Innenhof neu gestaltet und da wurden auch Lebensräume wieder neu hineingebaut, Trockenlebensräume mit dieser Schotterhügel da und Wildpflanzen. Und das ist wirklich ein sehr positives Beispiel, wie man Natur auch gelenkt und gesteuert und es hat jetzt eine Wohnungsgenossenschaft jetzt ermöglicht, sozusagen in die Stadt hineinbringen kann. Und die Bewohner haben das eigentlich sehr geschätzt und schätzen das eigentlich sehr. Oder hier in Lustenauer Straße, ich habe im letzten Sommer viele Innenhöfe auch besucht und ich werde vielleicht einmal so ein Projekt daraus machen, keine Ahnung, was es daraus wird, vielleicht wird es eine Broschüre, ein Buchbeitrag oder ich weiß es noch nicht, eine Doku. In der Lustenauer Straße ein wunderbarer, unglaublicher Innenhof, den man von außen nicht vermuten würde. Und dann gibt es dann solche Häuser auch, so kulturhistorisch interessante, bemerkenswerte Bauten. Wissen Sie, was das ist? Das ist ganz in der Nähe vom Südbahnhofmarkt. Das ist das Bahnwärterhaus der Pferdebahn, der Linzer Pferdeeisenbahn. Hat ein Bahnwärter dort gelebt. Und dieses Haus steht unter Denkmalschutz mitten in diesem Hof drinnen. Da ist früher die Pferdeeisenbahn vorbeigegangen. Man natürlich nicht mehr erahnen, wo die genau verlaufen ist, aber das Haus steht noch. Also solche Kleinode, auch kulturhistorisch bemerkenswerten Kleinode, findet man dann, wenn man solche sozusagen hinter die Kulissen schaut. Ja, das ist jetzt oute ich mich, das ist jetzt ein Blick in meinen Hof, wo ich wohne, in der Landstraße, da steht ein wunderbarer Kirschbaum, ein Ast wächst sogar in das Schlafzimmer hinein und da kann ich Kirschen pflücken vom Schlafzimmer aus. Daneben im Nachbarhof war ein alter kleiner Gewerbebetrieb, das war mal eine kleine Schlosserei, leider völlig verfallen, Dach eingestürzt gewesen. Und leider weggerissen worden. Ein Jahr später, nachdem ich eingezogen bin, hat es dann so ausgeschaut. Ein Investor hat ein Landstraßenhaus aufgekauft, das wurde niedergerissen und wurde bis an die Grundgrenzen im Innenhof verbaut, zu 100%. Ja. Mit Tiefgarage natürlich, aber auch mit einer Verbauung. Ja. Also dort, wo jetzt die Baggerschaufel steht, bis dorthin ist jetzt ein circa 15, 12 bis 15 Meter hoher Klotz, ja, der im Innenhof errichtet wurde und es ist wirklich eine Innenhofverbauung, massive Verbauung und der alte Garten, der dort existiert hat, mit alten Rosen und alten Fliedern, ist natürlich weg. Das ist eine gewisse Begrünung hat das jetzt bekommen, aber das ist bei weitem nicht mehr das. Und das ist leider so eine Tendenz auch, die ich in den letzten Jahren erlebe, dass hier leider solche Bauvorhaben immer wieder auch genehmigt werden und muss ich jetzt meinen eigenen Dienstgeber sozusagen ein bisschen kritisieren. Man könnte das durchaus im Wege der Bebauungsplanung steuern, dass man solche Grünoasen, die ja für große Bedeutung haben, auch für die Menschen, die dort leben, erhalten könnte, wenn man möchte. Oder Plätze. Plätze, Sie kennen alle Plätze. Es können wirkliche Wohlfühloasen, Humanbiotope sein. Der OK-Platz ist hier so ein wunderbares Beispiel. Meiner Meinung nach wirklich ein positives Beispiel, wie Plätze zu lebenden oder zu sehr lebendigen Treffpunkten werden können und mit einer hohen Aufenthaltsqualität, da braucht auch nicht viel. Der Container, der da steht und eine Poolbahn, ja, da wird Pool gespielt im Sommer und dieser Gastgartencontainer neben dem OK ist ja wirklich ein wunderbarer Aufenthaltsort. Im Gegensatz dazu neue Beispiele, Sie kennen es alle, wie mit Plätzen umgegangen wird, um die Architektur in den Blickpunkt zu rücken, dass man dort freie Sicht hat auf die Kirchen, ja, oder für die Eventkultur. Also das ist die Frage. Will man das, hat das, also meiner Meinung nach haben diese Plätze derzeit kaum eine Aufenthaltsqualität, da haften die Menschen drüber, da bleiben sie nicht stehen, der Platz hat hier keine Funktion mehr, dass Leute sozusagen hier in Kontakt kommen und Plätze hätten eigentlich diese Kultur oder diese Funktion, dass diese Kultur des Miteinander in Kontakt tretens, dieses Kommunizierens eigentlich haben sollten, aber diese Plätze haben es eigentlich nicht mehr. Leider. Parkanlagen auch eine, natürlich eine wichtige, ein wichtiges Element in den Städten für, und da muss ich jetzt, ja, die Botanische Garten natürlich auch wieder erwähnen. Wir haben Gott sei Dank in Linz wunderschöne große Parkanlagen mit alten Bäumen, der Bauernbergpark zum Beispiel, der Botanische Garten natürlich, also bitte kommen Sie mal, wir haben mit ein spannendes Programm, wo man dann auch in größeren Parkanlagen dann auch durchaus auch heimische Vegetation, heimische Natur fördern kann, wie hier bei uns im Garten, im Botanischen Garten, die Auwald-Situation, die sozusagen nachempfunden werden kann. Und ein positives Beispiel, der Ökopark Heimbuchenweg, der ist in der neuen Heimat draußen, Siemensstraße, Salzburger Straße, wenn man rausfährt, links hinein in die Siemensstraße, ganz, ganz versteckt, ist der sogenannte Ökopark, ein seit 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren verwildertes ehemaliges Kleingarten, oder Grabeland, wo früher die Menschen, die dort irgendwie Gärten angelegt haben, das ist vergessen worden, verwildert. Und dort ist der sogenannte Ökopark angelegt worden, wo man seltene Arten, die wirklich stark vom Aussterben bedroht sind, wie der Feldmannstreu. Das ist eine Art der Welser Heide, also eine wärmeliebende Pflanze der Welser Heide, die dort noch vorkommt. Und da ist nichts anderes gemacht worden, als Wege hineingelegt und ein paar Bänke aufgestellt, und sonst ist die Situation dort eigentlich belassen geblieben, wie es seit 40 Jahren so verwildert ist. Also die verwilderte Situation ist, die haben wir belassen. Auch ein neueres Beispiel im Traun-Donau-Auen-Gebiet, also Linz hat ja ein sehr großes Europaschutzgebiet, über 660 Hektar zusammenhängender Auwald steht unter nach europäischen Kriterien unter Schutz, und da passiert auch sehr viel hinsichtlich des Managements, und nur ein Beispiel, dass die Orchidee, die da im Bild ist, dass die Pyramidenorchis ist 40 Jahre verschollen gewesen. Ja, und durch bestimmte Maßnahmen, durch bestimmte Managementmaßnahmen ist diese Art wieder gekommen. Also wir wissen ja selber nicht, wo die Arten überleben und wie die überleben. Ja, aber auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, oder wenn man ihr die Möglichkeit gibt, dann kommt diese Art auch wieder oder kommen viele Arten wieder. Also das ist auch so ein Phänomen. Das Potenzial ist offensichtlich immer noch da. Was immer wieder auch überraschend ist, auch für Ökologen, wenn wir einen viel zu statischen Blick öfter auf die Natur haben. Wenn man die Möglichkeiten schafft, und vor allem diesen Punkt möchte ich betonen, die Möglichkeiten müssen vorhanden sein, dann kann die Natur sich selbst, von selbst aus durchaus wieder ausbreiten. Das ist sehr, sehr spannend. Immer wieder ganz überraschend. In der Stadt wird auch versucht, in größeren Parkanlagen, das hier das Arboretum auf der Hinterseite vom Freienberg, Pflegeextensivierungen umzusetzen, wie das hier Blumenwiesen in diesen Parkanlagen wieder existieren können, oder kleine Elemente, kleine Biotopelemente, um Arten wie dem Igel zum Beispiel zu helfen, dem hier so ein Asthaufen angelegt wurde, wo sich Igel einen Unterschlupf finden und solche Dinge. Oder auch Anlage von Staudenbeeten, das sind wunderbare Schmetterlingsbiotope. Oder auch die Anbringung von Vogelnisthilfen in diesen öffentlichen Grünflächen oder auch in Gebäuden. Wir haben gemeinsam auch mit verschiedenen Wohnbauträgern im Zuge von Wohnungssanierungen oder Haussanierungen Nisthilfen eingebaut für Mauersegler. Ich glaube, mittlerweile sind es 2.500 oder 3.000 Mauersegler, Nistkästen, diese schwarzen Kästen, die man dort auf dem rechten Bild sieht. Das ist so eine im Dachbereich eingebaute Nistnische, wo die Mauersegler dort brüten können. Das sieht man von außen überhaupt nicht und geht völlig unter, beziehungsweise es ist auch von den Kosten her eine Marginalie. Also da sind die Wohnbauträger durchaus bereit, diese minimalen Kosten dazu zu übernehmen. Oder die Zwergfledermaus, ich habe es schon genannt, oder auch der Turmfalke, diese wirklich spannenden Tierarten, die man da in der Stadt immer wieder sehen und beobachten kann. Friedhöfe, auch so ein Beispiel, können auch Orte des Lebens für die Natur sein. Oder Abstandsgrün, ist auch so ein Schlagwort, also nimmt man da Abstand vor dem Grün. Ne? Oft ist es so, die als seelenlose Rasenteppiche existieren, oder durchaus, wenn man es gut macht, richtig macht, Nester nicht nur für Vögel, sondern auch für Kinder sein können. Wie dieses Baumhaus, dieses super schön gestaltete Baumhaus auf der rechten Seite. Brachflächen habe ich schon genannt, also das sind wirkliche Paradiese für seltene Arten, zum Beispiel für die Wechselkröte im Industriegebiet. mache selber immer wieder so Naturwanderungen ins Industriegebiet unten und das ist ganz spannend. Über Gärten könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag halten, das kann man auch natürlich sehr viel machen, ist eine riesige Flächenressource, die man in der Stadt hat oder auch in Kleingärten, diesen Schrebergärten, die links unten traditionell, eine traditionelle Schrebergartenanlage oder ein Hütteldorf, wie es halt die neueren Anlagen sind, also wo die Natur natürlich weniger Möglichkeiten hat. Und die Gewässerlebensräume natürlich auch als verbindende Elemente von der freien Landschaft hinein in die Stadt, die Bäche, die Lebensadern sein können oder tote Wasserrinnen. Aber da haben wir in Linz auch einiges versucht, Renaturierungen in dort, wo es möglich war, haben wir auf weiten Strecken auch in den letzten Jahren, ich habe selber einige Projekte begleitet, renaturiert, hier das Sammelgerinnenufer, das sich eigentlich sehr schön entwickelt hat. Die Donau, auch wieder natürlich das prägendste Element der Stadt Linz, die das Stadtgebiet quer durchfließt, die auch wieder entweder verbinden oder auch trennen kann. Also je nachdem, und die Donau als Lebensraum für den Menschen, Sie kennen es vielleicht selber oder schätzen es auch, wie angenehm es am Donauufer ist. Jetzt wird ja diskutiert, so einen Donaustrand wieder zu machen, aber ich habe schon wieder die Befürchtung, dass das ein Eventstrand werden wird und nicht das, was eigentlich die Menschen bräuchten, ja, nämlich einen relativ unbehandelten, eine Möglichkeit, das Wasser und die Schönheiten und die Bedeutung des Wassers zu erleben. Am Steinmetzplatz, ich meine, leider hat das letzte Hochwasser sehr viel von dieser Schotterbank da wieder weggetragen, aber ich hoffe, dass das wieder aufgeschüttet wird von der Via Donau, aber dort kann man das wirklich auch erleben. Ja, und die Wälder, das hat Linz Gott sei Dank einen sehr schönen Anteil wirklich naturnaher Wälder und da muss man wirklich weit fahren. Und ich habe schon mehrere Exkursionen, auch Fachexkursionen geführt in die Linzer Wälder, also in die Wälder, die im Stadtrand oder im Stadtgebiet existieren. Da haben wir wirklich einen ausgesprochen hohen Anteil naturnaher Wälder in Linz. Wenn man ein Stückchen rausfährt ins Mühlviertel, hat man eigentlich nur mehr die Fichtenäcker. Und in Linz ist der Anteil der naturnahen Wälder wirklich ganz, ganz groß und hoch. Und da machen wir auch einiges in den stadteigenen Wäldern gemeinsam mit dem Stadtförster, zum Beispiel Spechtbaumerhaltung, wo alte Bäume dann diese Spechtsignatur herauf bekommen, dass die Waldarbeiter wissen bei der Durchforstung dieser Wälder, dieser Baum muss stehen bleiben, weil das ist ein Biotopbaum für Spechte. Da gibt es Spechthöhlen und so weiter. Also da machen wir auch sehr viel. Ja, die Funktionen. Ich gehe nur ganz kurz auf die verschiedenen Funktionen von Stadtnatur ein und dann gehen wir in die Diskussion über. Viele Funktionen und wo der Mensch natürlich auch immer wieder Nutznießer ist, die einerseits die klimatologische Ausgleichsfunktion, Umweltschutzfunktion, die Biotopfunktion natürlich als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die Wissenschaftsfunktion, auch ganz wichtig, und die Erholungs- und Freizeitfunktion natürlich, die Naturerlebnisfunktion und die Funktion als Raum für künstlerische, kreative und ästhetische Entfaltungen, auch das kann Natur in der Stadt sein. Und dann die Gliederungs- und Gestaltungsfunktion. Überall ein paar Bilder dazu. Hier nur ein Schema einer Kurve, eine Temperaturkurve durch die Stadt selbst durch, also mit den Peaks, sozusagen Temperaturpeak im Zentrum, wo das gleich einmal um 3 Grad wärmer ist. Das kennen wir. Es gibt eine klimatologische Studie, die von Professor Mursch Radlgruber von der BOKU Wien gemacht wurde, der diese Bedeutungen der Talstrukturen sehr gut dort belegt hat, und zwar der Haselgraben und das Donautal. Diese Pfeile, die Sie da sehen, vom Donautal von links und von oben der Pfeil, der vom Haselgraben runterkommt, diese wichtige, man nennt das planungsrelevante Luftströmungen. Im Sommer, wenn es heiß ist, kommt es zu einer Konvektion, das heißt, warme Luft steigt auf und saugt sozusagen frischere Luft vom Umland an und es führt dadurch zu einem Auskämmeffekt. Ja, und es wird sozusagen Frischluft vom Umland kann in die Stadt hinein diffundieren. Das sind durchaus messbare Luftströmungen, das sind keine Winde, sondern Diffundierungen, also Diffusionen von Luftströmungen. Und da ist der Haselgraben ganz, ganz wichtig, dass da von dort aus ein großer Teil der Stadt, des Stadtzentrums, also der Stadt, des Linzer Beckens sozusagen vom Haselgraben aus belüftet wird. Wenn man da falsch hineinbaut in solche Talstrukturen, können diese Luftströme sehr rasch, sehr schnell zum Erliegen kommen. Das heißt, es ist auch, wie man dort baut und wie man dort sozusagen diese Talräume entwickelt, ist ganz wichtig, auch für die klimatologische Situation und für die Umweltschutzfunktion, bei der ich jetzt bin. Die Filterwirkung eines Baumes kann bis zu 20 Kilo Staub pro Tag betragen im Sommer. Also es ist schon ganz, ganz gewaltig, was Bäume sozusagen zu leisten imstande sind, aufgrund ihrer großen Oberflächen, und davon haben wir ja alle was. Die Biotopfunktion, noch einmal ein Blick auf eine Brachfläche, aber auch Dachgärten können das natürlich beinhalten, die sieht man halt dann weniger, aber da spielt sich auch öfter sehr viel ab, wo durchaus auch immer wieder so in Pflasterritzen oder in Mauerritzen zum Beispiel bemerkenswerte Arten vorkommen, wie der gelbe Lärchensporn in alten Mauern zum Beispiel, wenn man ein Schloss hinaufgeht, findet man die immer wieder, eine hübsche Pflanze. Oder die Wechselkröte, die im Industriegebiet vorkommt. Neophyten, also der sozusagen die eine Möglichkeit, dass Neuankömmlinge in der Tierwelt oder auch in der Pflanzenwelt Fuß fassen und dort sozusagen immer wieder auch interessante Neufunde ermöglichen. Das sind die Neophyten, die durch irgendwelche Handelsbeziehungen, Handelswege entlang von Schienen, Achsen zum Beispiel immer wieder auftauchen, ist auch spannend. Die Wissenschaftsfunktion, also auch das und das regelmäßige Untersuchen dieser Arten, diese bioindikative Wirkung dieser Arten, eines der prägnantesten Beispiele haben ja die Flechten, die ja sehr rasch reagieren auf Luftqualitätsveränderungen. Und es gibt mehrere Flechtenstudien in Linz, wo eben die Auswirkungen auch von Luftreinhaltemaßnahmen anhand der Flechten analysiert werden konnte. Und das ist auch ganz spannend, wie da diese Lebensform Flechte dann auch reagiert. Oder hier ein Blick in eine Biotopkartierung. Biotopkartierung haben wir flächendeckend für Linz, da waren wir auch eine der ersten Städte, die sowas gemacht haben, wo man flächenspezifisch, sehr flächengenau Informationen hat zu jeder einzelnen Fläche, die hier sozusagen erhaltenswert ist. Und diese Kartierung hatte auch dann war die Basis für die Unterschutzstellung dann nach den EU-Kritérien. Erholungsfreizeitfunktion, also alle wissen, wie wichtig die tägliche Naherholung ist, und da geht man halt gern auch in die Natur hinaus, Humanbiotope, und das hat durchaus auch einen ökonomischen Faktor. Da gibt es auch Untersuchungen, die sogenannten Soft Skills, wo jetzt da große Wirtschaftsunternehmen durchaus ihre Standorte dahingehend aussuchen, wie der Anteil und die Qualität von Grünräumen in der Stadt, wie es um diese Qualität bestellt ist. Weil die mit ihrem sozusagen qualitativ hochwertigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dort ansiedeln, das sind öfter hochdotierte Techniker oder Akademiker, die einen großen Wert legen auf die Bedeutung ihres Arbeitsumfeldes für die Familien, für die Kinder, und da spielen diese Entscheidungen oft eine große Rolle, und diese Unternehmen schauen sich dann solche Städte sehr genau an, wie es um diesen Faktor bestellt ist. Also das ist auch durchaus auch in einem ökonomischen Zusammenhang zu sehen. Die Naturerlebnisfunktion, das ist ja natürlich auch ganz bedeutsam, wie wichtig das ist, wo es auch Untersuchungen gibt, dass der Mangel an Natur vor allem für Kinder ganz entscheidend ist für das Verhalten auch oft. Ja. Mein Sohn hatte das Glück, in die Michael-Reiter-Schule zu gehen, und diese Schule dort rechts, also die ist ja ganz wirklich zentrumsnah, aber hinter der Schule ist also ein Schulwald, und da ist in den Freizeitstunden oder in den Hortnachmittagen Feuer gemacht worden und eine Suppe aus Wildpflanzen gekocht worden. Also die haben da wirklich da sind Baumhäuser gebaut worden, also die haben da wirklich mitten in der Stadt eine einen derartig tollen Aufenthaltsraum gefunden, diese Kinder, oder finden sie immer noch. Das ist ganz wichtig eben für Kinder. Ja, diese habe ich schon gezeigt, dieses Bild. Das ist auch eine nette Anekdote, wo eine Mutter gekommen ist und Angst hatte, dass ein Mühlbach in Urfa zugeschüttet werden soll. Und die Kinder spielen sich dort und bauen dort Baumhäuser. Und ob ich da ihr helfe, dass dieser Bach sozusagen nicht wegkommt. Und sie hat dann Unterschriften gesammelt. Ich habe diese Unterschriften und gemeinsam mit einem Naturdenkmalsantrag an die Landesregierung geschickt. Und die Landesregierung hat diesen Bach, das ist der Pulvermühlbach, als Naturdenkmal ausgewiesen. Und in der Verordnung, in der erklärenden Verordnung steht drinnen, das ist ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere, aber auch als Spielort für Kinder. Also Naturschutz für Kinder wurde da sozusagen umgesetzt. Also wirklich ein ganz schönes Beispiel. Oder, ich mache das immer wieder selbst auch mit großer Freude, Naturspieletage, eine blinde Raupe, die sich da durch den Wald schlängelt. Und das ist immer nicht nur für Kinder spannend, sondern auch für Erwachsene. Wann sind Sie das letzte Mal barfuß durch die Natur gegangen? Vor einem Jahr, ja, toll, ja, super. Da gibt es ein paar. Genau. Ja, Kulturfunktion, ich bin fast am Ende. Wir haben natürlich Möglichkeiten, wie wo sich die Kultur- und Kunstschaffende sich mit Natur auseinandersetzen. Ein Beispiel ist Times Up. Dieses internationale, wirklich erfolgreiche Künstlerkollektiv, das im Linzer Hafen sitzt, diesen Turm gebaut vor dem Nordico anlässlich der Gartenausstellung, oder diese Zwischennutzung, dort wo jetzt schon die Häuser stehen, aber dieses ehemalige Gelände der Lilo, das für eine Kunstausstellung der Kunstuniversität verwendet wurde, wo die Studierenden sich mit Natur in künstlerischen Zusammenhang auseinandergesetzt haben, und da sind wirklich sehr nette Arbeiten auch entstanden. Oder eine temporäre Installation der ganz in der Nähe befindlichen Kulturinitiative Gwitsch oder Kjochö, das Swamp Thing, die haben in einem Innenhof, den sie da besitzen, ein künstliches Moor hineingebaut. Also wird natürlich nie ein Moor, aber trotzdem, sie haben sich auseinandergesetzt damit. Oder diese Linz 09 Aktion, die ich gemeinsam mit Kollegen und Freunden angeboten habe und immer noch anbiete im Zusammenhang mit Naturschauspiel, wo Natur, Kultur, Zeitgeschichte, Wanderungen in Stadtlebensräume stattfinden. Oder auch Urban Gardening, Biogärtnerei Leisenhof, Tabakfabrik wäre zu nennen, diese aktive Auseinandersetzung mit Natur beziehungsweise mit Pflanzen, um die auch sozusagen zu vermehren oder anzubauen, um sie dann anschließend zu essen. Ist ja auch nichts Schlechtes. Community Garden oder ja Schwemmland. Christoph Wiesmeier, glaube ich, ist eh da. Da ist er, hallo. Auch natürlich ein Paradebeispiel, wie dort Natur sozusagen in einer reliktären Art und Weise, der letzte Berufsfischer, der Holaberer, der da mitten im Industriegebiet existiert. Oder auch diese, wir haben da, das war einmal eine Kepler-Salon-Veranstaltung, eine Vision Landesgartenschau auf dem Dach, daraus wird wahrscheinlich leider nichts, aber es wäre eine schöne Sache. Ja, Blumenschmuckaktionen, die Erhaltung historischer Bausubstanz, habe ich auch schon erwähnt. Oder dann natürlich auch durchaus auch sehr politisch interessante Dinge, wie jetzt der neue Formen der Erzeuger-Verbraucher-Kooperation mit Hofläden, mit Einkaufsgemeinschaften, wo jetzt die Stadt-Landwirtschaft da natürlich auch ins Treffen kommt. Und wenn man sich anschaut, wie man auf den Weg zur ökologischen Stadt kommen könnte, dann geht es sicher darum, einmal die Energieeinsätze zu reduzieren, die Stoffflüsse zu vermeiden bzw. zu zyklisieren, natürlich das Prinzip des Schutzes aller Lebensmedien, aber dann auch das Prinzip der Erhaltung und Förderung von Natur in städtischen Freiräumen und die kleinräumige Strukturierung, also das Nebeneinander, viele Nebeneinander von verschiedenen Lebensräumen auf kleinem Raum als Lebensraum für Natur und Mensch, und mit dem Ziel, eine ökologische Stadt zu entwickeln als Lebensraum für Mensch und Natur. Und da gibt es ein nettes Zitat, und das bin ich jetzt am Ende. Das schaut mich schon ganz mahnend an. Das hat Herbert Seibert in einer deutschen Publikation einmal nett beschrieben. Die Begegnung mit natürlichen Elementen, mit Spontanvegetation auf Blumenwiesen, in Gärten, Parkanlagen und Schutzflächen kann helfen, wieder Brücken zu schlagen, sich an Vergessenes zu erinnern. Und vieles von dem haben wir leider vielfach schon vergessen. Und da kann uns Natur vielfach auch wieder helfen, da wieder eine Brücke zu schlagen. Danke mal.
Danke.
Dankeschön.
Ja, danke für diese umfassende Einführung.
Staccato-artig war das jetzt.
Zum Thema.
Das war eigentlich ein ganzes Semester Vorlesung auf der Uni.
Sehr schön eingedichtet. Jetzt sind aber Sie dran, sehr verehrte Damen und Herren. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie Anmerkungen, Ergänzungen haben zum Thema, dann bitte ein Zeichen, geben Sie ein Zeichen mit der Hand. Unsere bezaubernden Assistentinnen sind wieder mit dem Mikrofon unterwegs, mit den Mikrofonen unterwegs. Bitte, wer bricht das Eis? Wer mag etwas ansprechen? Den haben wir da. Bitte sehr.
Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste betrifft Brachen. Gibt es eigentlich Schutzmöglichkeiten im Zuge von Flora, Fauna, Habitat oder was auch immer für Brachen im städtischen Raum, sowie für extensiv bewirtschaftete Wiesen? Und das Zweite, was mir jetzt ganz massiv aufgefallen ist, ist der Zugang zu den Neophyten, die ja vielfach verteufelt werden. Das hat für mich teilweise so einen Zugang wie Xenophobie. Man hat ja mal, glaube ich, festgelegt, dass alles, was vor dem Jahre 1500 nach Europa kam, ist heimisch.
92,
und alles, was sozusagen später kam, ist nicht heimisch. Und ich habe oft den Eindruck, also ich stehe dem ein bisschen entspannter gegenüber. Das wird vielfach ja davon gesprochen, dass diese ganzen Neobioten vernichtet werden müssen und ausgerissen und weiß der Geier was. Mich interessiert da noch deine genauere Meinung dazu, ob sich das nicht im Laufe der Zeit ohnehin alles einpendelt oder nicht. Ja,
ja, zur zweiten Frage. Man kann es drehen wie und wetten, wie man will. Die Arten kommen ohnehin und oder sind vorhanden, ne? Wenn die entsprechenden Lebensräume da sind. Und eines der Hauptpunkte, wo jetzt diese Arten sozusagen zum Vorschein kommen, ist eben auf Brachflächen im Industriegebiet oder auf Gleisfluren, auf den Industriegleisen, die gibt's, ja, und die kann man sowieso nicht verhindern. Die wenigsten dieser Arten wären ein Problem, Neophyten oder Problempflanzen, wie jetzt die Ambrosie zum Beispiel, die stark allergen ist, oder das stark sozusagen wachsende drüsige Springkraut oder die Goldrute. Das sind 3, 4, 5 Arten, die sozusagen Probleme verursachen können. Es gibt einige hundert Arten, die vorhanden sind und die einfach da sind, ohne dass man großartig drüber redet. Und die Möglichkeiten, diese Flächen unter Schutz zu stellen, ist natürlich eine gute Frage, weil es eigentlich, wenn man kaum Instrumentarien in der Hand hat und es auch wenig Sinn hat, diese Flächen unter Schutz zu stellen, weil die brauchen ja immer diese Bewegungen, dieses Rotieren, diese Störungen. Was wir in der Natur verloren haben, sind die dynamischen Lebensräume. Die Dynamik ist uns weitgehend abhanden gekommen. Und genau diese Dynamik, die passiert aber im Industriegebiet durch diverse Nutzungen, die dort einfach vorhanden sind. Und wenn man einem Betrieb jetzt sagen würde, du darfst jetzt die Fläche nicht mehr nutzen, weil da kommt diese und jene Art vor, was passiert? Diese Fläche wächst zu. Es sind irgendwann einmal Birken drauf und ein Faulbaum oder sonst was, wieder eine Art waldartige Situation. Und dann sind diese Arten auch verschwunden, um die es geht. Es gibt wunderschöne Beispiele aus dem deutschen Ruhrgebiet, wo ein aufgelassenes Zechengelände unter Schutz gestellt wurde, wegen dem vorhandenen Vorkommen von seltenen Arten. Käseglocken, Naturschutz, nichts mehr darf passieren. Was ist passiert? Es ist irgendwann am langsamen Wald hat sich entwickelt. Die Arten, um die es gegangen ist, sind schon lange weg. beziehungsweise haben dort überlebt, wo illegalerweise Motocross gefahren ist, wurde. Also genau dort diese Störungen, ja, diese Orten brauchen, ja, haben dort das überlebt.
Der Motorradfahrer dort, natürlich gut, danke.
Ja, genau.
Aber sie haben dort überlebt. Ja. Okay, gut, bitte. Warten Sie bitte aufs Mikro.
Ja. Ich glaube schon, dass solche Störungsflächen sind ungeheuer wichtig. Ich glaube, dass man sie schon erhalten soll, natürlich nicht in dem Sinn, dass man dort nichts mehr machen darf. Die Störungen kann man ja vielleicht ein bisschen nachhelfen. Aber wenn man es zu betoniert oder asphaltiert oder selbst einen Golf, also so einen geschleckten Rasen drauf macht, dann hat nichts mehr eine Chance. Und ich glaube, insofern ist wichtig, über die Orte unter Schutz zu stellen und vielleicht, wenn die Störungen, wenn es nicht von selbst passieren, dass man dort
interessanterweise ist es so, dass die Störungen von selbst passieren. Und die aufgrund der gegebenen Verhältnisse einfach dort, also ein Lagerplatz, der dort, wo der LKW hin und her fährt, wann er nicht zu betoniert wird oder zu asphaltiert wird, das ist schon richtig. Aber wenn das eine Schotterfläche ist, wo der Boden mal verdichtet wird und dann wird es wieder umgerissen und aufgemacht und so. Also ich sage, das ist die Planung der Nichtplanung. Ja, die grüne Mitte ist ein Bauland, dort wo jetzt eine große Fläche verbaut wird, im äußersten Eck, dort wo jetzt diese restlichen Brachvorkommen sind. Natürlich war das gut, die zu erhalten und ich hoffe, das gelingt auch, weil dort wirklich fantastische Schmetterlingsvorkommen auch sind. Allerdings muss man dort sicher auch pflegetechnisch oder managementmäßig was machen, damit es nicht innerhalb kurzer Zeit, einiger Jahre zu einem Birkenwald wird. Und das heißt, diese Störungen, die genau diese Viecher brauchen, also die Pflanzen brauchen, wo dann die Viecher drauf leben, die muss man dann machen. Die Frage, wer das macht. Ne? Naturschutzbund wäre vielleicht eher so eine Aufgabe der Stadtgruppe.
Bitte um Fragen. Delphi. Was mich jetzt noch kurz interessiert, nur Verständnisfrage, du hast gesagt, der Artenreichtum in Großstädten ist erstaunlicherweise größer als in Kleinstädten. Warum?
Ja, weil dort das Vorhandensein verschiedenster Lebensräume ein größeres ist, also das Potenzial an Lebensräumen ein größeres ist und je größer das Potenzial ist, desto mehr Arten kommen auch dazu. Mhm. Also das ist schon so, dass in Kleinstädten, wo so die Zahl der Lebensräume einfach geringer ist, die Sättigung, die Artensättigung dann auch weniger stark gegeben ist wie in einer größeren Stadt, weil immer Vielzahl dieser okay, und auch die Größenordnung in dieser Flächen öfter andere sind. Ne?
Mhm, okay, bitte.
Ich habe heute im Radio gehört, in England gibt es eine Stadt, Name weiß ich nicht, die jetzt Gärten hat, öffentliche Gärten für Gemüse und Obst. Und es scheint, dass er sich sozusagen von dem die Stadt ernähren kann. Hätte Linz so ein Potenzial von den Freiräumen und ja, gesehen haben wir ja einiges, dass, sage ich mal, in 20 Jahren Linz sich auch von dem ernähren könnte. Übrigens, das ist gratis. Die Leute können das pflücken und ja, das kostet nichts. Möchte ich dazu sagen.
Also ich glaube nicht, dass man das Potenzial theoretisch vielleicht, aber praktisch glaube ich, lässt sich das, dass sich Linz aus diesen Flächen sagen, autonom und autark ernähren könnte, glaube ich fast nicht, dass das möglich ist.
Liegt das an der Mentalität? Oder?
Ja, Mentalität.
Ich meine, der Besitzdebatte, gell?
Ja, die Frage des Besitzes natürlich, aber selbst wenn man jetzt sagt, alle diese potenziellen Flächen würden für diesen Zweck verwendet werden, wäre das auch wieder eine eher einseitige Ausrichtung, meiner Meinung. Mhm. Wenn man überall nur Gemüse produzieren würde und die ganzen anderen Funktionen, die ja genauso wichtig sind, jetzt außer Acht lassen würde, dann wäre das auch nicht so gut.
Ne? Der Weltbevölkerung, die steigt und steigt und die Ernährungsfrage, können wir alle ernähren noch in 10, 20 Jahren, wäre das, glaube ich, schon eine ganz interessante
Sache. Es hat insofern einen Praxisbezug und eine Relevanz, weil große Flächenressourcen ungenutzt, mehr oder weniger lieblos vorhanden sind und da sind. Und zwar jetzt im, denke ich, im Bereich von Wohnanlagen, wo die Flächen, also wo diese Grünflächen, wo der Rasen kurz gehalten wird, wenn die Wohnungsträger, die Wohnbauträger dieser Flächen die Möglichkeit bieten würden, einen Teil dieser Flächen den Bewohnerinnen und Bewohnern für als Grabeland oder für Kleingärten, also kleingärtnerische Nutzung zur Verfügung zu stellen, dann wäre das schon einmal sozusagen so ein Beginn, also dass man in dieser Richtung
wäre durchaus
wünschenswert. Auch, das wäre durchaus wünschenswert.
Na gut, danke.
Und da sind wir eh schon, gibt es auch Gespräche, die Waage lässt es vielleicht zu. Also, so.
Bitte sehr.
Ja, ich möchte mich direkt anschließen, was die Dame gerade gesagt hat. Zum einen Gerüchte halber geistert irgendwo herum. Es gibt Bäume, Stauden, von denen man ernten darf, ohne dass es verboten ist, steht angeblich im Internet. Inwieweit läuft das? Inwieweit gibt es das wirklich? Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Was macht die Stadt Linz mit dem Biber und umgekehrt?
Ja, Biber ist auch so ein Fall, so ein eigenes Thema. Ja, zur ersten Frage. Ich meine, es gibt verschiedene öffentlich zugängliche Flächen, wie am Freienberg zum Beispiel die Obstbaumwiese. Oder auch in Urfa, in der Nähe von der Feuerwache Nord, gibt es eine Obstbaumanlage. Oder auch im Hummelhofwald, wo jetzt Bäume drinnen stehen, die öffentlich sozusagen beerntbar sind. Also da wird niemand etwas sagen, wenn sie dort Äpfel nehmen, die reif sind, und das steht zur Verfügung.
Das ist irgendwo gesammelt auf einer Internetseite.
Es gibt die irgendwo, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Linz pflückt.at.
Linz-pflückt.
Linz-pflückt.at vielleicht. Ja. Suchen, ja. Schauen Sie da mal. Genau. Ja. Christoph, was, stimmt es? Linz pflückt.at.
Ja. Okay, alles klar. Und der Biber hat sich in den letzten Jahren eigentlich so stark entwickelt, dass er eigentlich flächendeckend dort, wo Biber möglich ist, also Biber-Lebensraum möglich ist, eigentlich überall vorkommt. Also wir haben Biber sogar im Winterhofen.
Bald sind sie im Freibad.
Sind im Freibad, genau. Ja. Das ist die im Parkbad. Ja, also der Biber hat sich eigentlich durch die Bank, wir haben Gott sei Dank wenig Probleme mit Baumbesitzern oder am Land ist es oft schwieriger, da ist der Biber also weniger toleriert. Wir haben in Linz wenig Beschwerden, dass der Biber Schäden verursacht. Also sehe ich es nicht kritisch, weil das Biber gehört dazu zum Lebensraum, also zum Wasserlebensraum.
Okay, danke, bitte sehr.
Ich habe vorige Woche, war ich im neuen Rathaus, und da habe ich erfahren, dass es den Bienen besser in der Stadt geht als am Land, stimmt?
Ja, das ist ja ein Beispiel, das habe ich jetzt gar nicht, auf das habe ich jetzt verzichten müssen, aber ich hätte eine Folie gehabt, wo das Urban Beekeeping, also dieses Stadtimkern, das ja momentan ein ziemlicher Hype ist, propagiert wird, und es gibt wirklich Untersuchungen, wo der in der Stadt gewonnene Honig weniger belastet ist als der Honig, der in den stark landwirtschaftlich genutzten Bereichen im Land, wo die Agrochemikalien im Honig sich auswirken.
Monokultur.
Bienensterben ist jetzt sowohl als auch, also die Varroa Milbe, die jetzt das Bienensterben verursacht, die haben wir sowohl in der Stadt als auch am Land. Also da gibt es jetzt, glaube ich, wenige Unterschiede. Aber das ist auch sozusagen der Trend, gerade junge, wir haben einen jungen Imker da hinten, der sitzt da, dass der Trend, sagen, wieder mit der Imkerei zu beginnen, ist ein ganz interessanter neuer Trend. Ich habe vor, glaube ich, 15 Jahren einmal einen Vortrag gehalten beim Imkereiverein in Linz, und das war ein Verein aus alten Männern, ja, der 65 plus. Und die haben selber gesagt, wenn wir nicht was tun, dann sind wir in 10 Jahren ausgestorben. Dann gibt es uns nicht mehr. Aber mittlerweile sind viele junge Imkerinnen und Imker, die dieses spannende Handwerk wieder erlernen.
Ich glaube, da hatten wir sogar einen Kepler-Salon schon dazu, genau, oder? Ja. Denke ich, ja. Okay. Bitte.
Ja, es ist die
wollte sagen, wie könnte man erzieherisch gegen diesen Ort Sauberkeit und Ordnungswahn der Städte vorgehen, dass sie jedes Glaserl, jede Pflanze vergiften oder ausrupfen, dass zum Beispiel die Bäume entsetzlich verstümmelt werden, weil vielleicht irgendein Zeiger oder ein Plato aufs geliebte Auto herunterfällt. Oder wenn zum Beispiel das Anrufen bei der Stadt, wenn irgendwo ökologischen Gründen nicht jede zweite Woche gemäht wird, wenn die Blumen da endlich zum Wachsen und zum Blühen kommen, dass man das irgendwo fördert. Also wie könnte man da erzielen?
Ja, erzieherisch. Ich meine, du sagst das eh selber. Ich meine, du bist im Naturschutzbund und der Naturschutzbund und auch wir von der Naturkundigen Station mit unseren Publikationen versuchen wir natürlich da Bewusstsein zu bilden und zu schaffen. Es ist ein Phänomen wie alles andere auch. Zu 100% wird es dann nie gelingen. Und es wird immer wieder Unverbesserliche geben, die das nicht wollen und die jetzt im eigenen Umfeld jetzt Grasal ausrupfen. Wichtig ist, wie die offizielle Schiene und Linie einer Stadtverwaltung agiert. Und da glaube ich, sind wir bei den Stadtgärten eher auf einem ganz guten Zweig, wo wir sagen, versuchen auf unseren Flächen fachlich richtig zu arbeiten, also gerade was Gehölzpflege betrifft. Und man das mit den Bäumen natürlich völlig recht, dass Wohnbauträger bei ihren eigenen Bäumen öfter derartig Unfug bauen da mit falschen Schnitt der Bäume. Da können wir auch nur hinweisen drauf, macht es bitte fachlich richtig. Und das machen wir auch. Ja, wir versuchen auch bei den Wohnbauträgern auch dort auch Bewusstsein zu bilden, indem man ihnen einen Folder schickt über den richtigen Umgang mit Bäumen. Das habe ich auch schon gemacht.
Und in dem Zusammenhang mit erzieherischen Wirken mache ich mir nur Sorgen um die naturkundliche Station, weil das Personal immer weniger wird. Was wird denn damit? Und das ist so ganz so sehr wichtig für die Stadt.
Das ist jetzt ein gutes Schlagwort. Natürlich, die naturkundige Station ist als Einrichtung der Stadtverwaltung. Kollege geht demnächst in Pension, ob der nachbesetzt wird, weiß ich nicht. Ja, da kann man auch nur hoffen, dass sozusagen Sie als Bürgerinnen und Bürger vielleicht durchaus auch bei der Stadt Linz einmal deponieren, dass diese Einrichtung sozusagen bestehen bleibt. Ja, das wäre natürlich wichtig auch für, wenn wir wirklich sehr viel und sehr aktiv sind, für die Erhaltung von Natur in der Stadt.
Danke.
Bitte sehr. Ja, danke Fritz für die Erwähnung. Wir werden tatsächlich dieses Jahr Stadtbienen in Linz kultivieren, an recht prominenter Stelle, nämlich am Linzer Musiktheater. Zurechtrücken möchte ich eins, ich bin selber nicht der Imker, ich mache das in Kooperation mit einem lieben Freund von mir, der als Imker fungiert, aber wir sind schon gespannt auf die Ernte 2014.
Das musikalische Honig dann.
Die richtigen Schwingungen auf jeden Fall.
Ein Honig in Moll oder in Dur.
Ich wollte nur dazu sagen, natürlich, dass diese Naturgedanken in die Breite hineingeflossen sind. Wer hätte sich vor 30 Jahren gedacht, dass das ein Thema sein wird, Natur in der Stadt. Da haben wir noch unser Auto an der Traun gewaschen. Ja. Das hat keinen aufgeregt. Heute ist sozusagen der Grüngedanke in jede politische Richtung diffundiert oder in fast jede. Und insofern sind wir auf dem richtigen Weg, oder?
Die Alexander von Mitscherlich hat ja ein Buch herausgegeben in den 70er Jahren, die Unwirtlichkeit der Städte.
Ja.
Wo genau das propagiert, Städte sind sozusagen, ja, gerade halt für den Menschen, ja, recht und schlecht, mehr schlechtes Recht, und diese Verwahrlosung, die in Städten stattfindet, also das sehr stark angeprangert, war vielleicht auch ein Wegbereiter dieser neuen Stadtökologiebewegung, aber mittlerweile kann man sagen, eigentlich ist es anders.
Fragen bitte, sonst frage ich weiter. Das macht mir gar nichts aus. Bitte. Ja, warten Sie bitte noch kurz das Mikro.
Kommt schon. Es wird mitgeschnitten.
Ich hätte eine Frage zu Bücher. Und zwar gehen die was sie einmal waren, an einem Baum. Da war eine Stelle drunter in der Höhe von Bäschingersee, Neumannet, okay. Und da war also eine alte Bissstelle rundherum und auf der anderen Seite ganz eine neue.
Ja, Biber machen das. Also Biber fangen einmal an und wenn sie dann merken, na, das dauert mir jetzt zu lang, dass ich zu meinem Mittagessen komme. Das ist ja, der Biber kann ja nicht klettern, ne? Der kräht ja nicht die Baum auf, damit er zu den Knospen und Rinden kommt. Dann hört er wieder auf. Dann hört er wieder auf und macht sich dann bei einem anderen. Er muss ja ständig auch beißen, damit er seine sich so ständigen Zähne, die ja ununterbrochen wachsen, abnutzt. Wenn man denn nicht sich dieses Nagen, durch dieses Nagen die Zähne abnutzen würde, würde er verhungern.
Ja, das würden wir alle einen Bericht sehen über die Biber und die sind ja auch nicht doof. Also wenn die einen größeren Baum annagen, dann nagen die ihn so weit an, bis auf eine kleine Stelle. Er ist dann noch stabil, aber wenn der Wind kommt, wirft der Wind den Baum um. Dann ist also der Biber nicht mehr da. Ja, also ein schlaues Tierchen.
Ja.
Womit ich als Pressefuzzi immer wieder konfrontiert bin, ist das Umschneiden von Bäumen in der Stadt. Da muss ich natürlich fragen, ist denn da nicht das Stadtamt, wer auch immer da zuständig ist für die Sägereien, zu schnell mit dem Fichtenmoped zur Hand, um da irgendwas umzuschneiden, dann werden solche Stangeln nachgesetzt. Wir bekommen in den Redaktionen die Anrufe und da wird immer bei aller Liebe, eben wie wir schon gesagt haben, zum Hochglanz auf unseren Fortbewegungsdosen, überreagiert man da nicht ein bisschen sozusagen als Stadtverwaltung?
Bitte. Oder geht da nur eine Frage in diese Richtung?
Ja, dann hängt es vielleicht gleich an. Ich würde gerne fragen, weil du jetzt, Klaus, das gerade angesprochen hast, in Deutschland existiert und gerade in Berlin ein Baumschutzgesetz, dass ein Baum, der so und so Jahre alt ist und einen Umfang von hat, dann muss im Umkreis von, weiß ich wie viel Metern, so und so viel Grün nachgepflanzt werden, auch Bäume oder Sträucher. Und das weiß ich, dass es in Linz bzw. in Österreich kein Baumschutzgesetz existiert. Ein paar Städte. Genau. Also das würde ich gerne noch fragen, wie das aussieht und ob man unter Umständen das auf den Weg bringen könnte.
Okay, danke.
Ja, hängen beide Fragen. Bin dankbar, dass diese Frage noch nachgeschossen wurde, weil genau auf Baumschutzgesetz jetzt eingehen wollte. Ich meine, muss man auch wieder differenzieren, wie mit Bäumen umgegangen wird. Und da muss ich jetzt ein bisschen eine Lanze brechen, meinen Kollegen in den Stadtgärten. Es gibt einen Baumsachverständigen, das ist der Ingenieur Werner Edlinger, der x Kurse gemacht hat, also wirklich ein toller Sachverständiger, der auch erstens das technische Know-how hat und zweitens auch die technischen Hilfsmittel hat, Bäume, sagen die Gefahrenpotenziale in sich bergen, zu untersuchen. Und wenn es wirklich so ist, und das weiß ich auch von den Schulfix, die regelmäßig bei uns stattfinden, wenn Bäume nicht mehr zu halten sind aus sicherheitstechnischen Gründen, weil das ist der Baumerhalter in der Haftung, dann kommen die Bäume weg. Also dann müssen sie leider fallen, so wie es oft tut, aber erst dann. Und das wird bei den stadteigenen Bäumen, also die sagen in der Verwaltung der Stadt Linz sind wirklich sehr penibel beachtet, dieses Prinzip. Also da wird nicht vorschnell, Bäume werden da nicht Bäume umgeschnitten. Das zweite ist Baumschutzgesetz. Ich habe das auch längere Zeit sozusagen verfochten. Und es gibt in Wien und in Salzburg ein Baumschutzgesetz. Mittlerweile bin ich fast nicht mehr so Befürworter von Baumschutzgesetzen oder Baumschutzverordnungen, wie es richtig heißt, weil das erstens ein riesiger Verwaltungsaufwand bedeutet, ein Baumschutzgesetz zu administrieren, zu exekutieren und dann im Vorfeld einer Baumschutzgesetzeswerdung, und das hat man in vielen Städten auch bemerkt, werden so viele Bäume umgeschnitten von den Privaten, damit der mein Baum nicht unter Schutz gestellt wird. Weil dann kann ich mit meinem Baum nicht mehr, über meinen Baum nicht mehr verfügen. Und bevor das passiert, tue ihn lieber weg. Also da ist der Tod vieler Bäume leider zu beklagen gewesen im Vorfeld einer Baumschutzgesetzwerdung sozusagen. Vor allem, es sind mehrere Dinge, Sie sagen, einerseits wäre es gut, wenn wir es hätten, ja, weil man wirklich damit auch positiv einwirken könnte, dass die Bäume auch erhalten bleiben. Auf der anderen Seite wird oft so viel umgangen oder die Leute kaufen sie frei, zahlen halt was dafür. Also gerade jetzt der Wohnbauträger, der jetzt die Bäume halt weg dann, wenn sie im Weg sind. Also das passiert so oder so dann.
Ja. Könnten Sie eine österreichische Lösung könnte man machen, nicht? Führen wir das Gesetz ganz schnell ein, so wie die Reduktion des Wahlrechts von 5 auf 4 Jahren Nationalrat, nicht? Das ist auch flugs und hurtig gegangen, ohne Diskussion, aber da müssten halt alle Relevanten an einem Strang ziehen, nicht denen das was nützt. Okay, bitte, Mikrofon, ist schon da?
Das Mikrofon habe ich.
Ja. Auf Ihre Frage. Sprechen Sie dann auch bitte hinein, wenn Sie haben das Mikrofon.
Ja.
Sprechen Sie rein, bitte, ja, danke.
Auf die Frage von wegen Bäume umschneiden und wieder pflanzen. Ich bin im AKH Linz groß geworden, weil ich dort gelernt habe und dort, von dort in Pension gegangen bin. Und wie das neue Haus gebaut worden ist, sind sehr viele Bäume umgeschnitten worden. Man musste sie umschneiden, weil sonst hätte man ja das nicht bauen können. Aber es ist damals für jeden Baum sind 2 bis 3 Bäume irgendwo gepflanzt worden auf dem Gelände. Und man sieht das heute, wie schön das ist, weil schaut man angefangen, wann hat man angefangen, vor 30 Jahren das bauen. Und jetzt sind halt die Bäume schon 30 Jahre alt und das ist schön.
Mhm.
Also wie gesagt, wer das gemacht hat, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich entsprechend, da gab es eine Dame, die das Gartenamt...
Ja, die Frau Wagner, legendäre Frau Helga Wagner.
Gummistiefeln und wieder so ein Auto, wie so ein Weib.
Ja, die hat sehr viel Positives für die Stadt gemacht. Ja.
Brauchen wir da wieder ein bisschen strengere Zuständige?
Durchaus so starke Menschen, die befähigt sind, auch aufzutreten.
Ich wohne in der Nossberger Straße, wir haben jetzt einen wunderschönen Stadtpark. Den neuen, weil die Post endlich weggerammt haben, mit dieses alte Gebäude und da werden auch immer unentwegt wieder was Neues gepflanzt. Auch Bäume.
Ja, aber
der Baumbestand ist leider dann auch dezimiert worden. Da war zum Beispiel eine Blutdruche, da haben wir fast einen Sitzstreik gemacht und wie sie dann umgeschnitten haben, hat man die Dame, die dort war, gesagt, schauen Sie sich den an, der war innen hohl. Da war ganz Wasserbild drinnen.
Ja, aber schön. Strenge Beamte, Sitzstreik. Ich komme mir schon fast vor wie im 68er Jahr. der Herr da vorne hat sich noch gemeldet, bitte.
Sie haben erst das Stichwort geliefert, Alleen sind schön. Man hat sie gerne im Sommer der Schatten. Ich gehe oft über den Freienberg und stelle fest, die Straße auf dem Freienberg hinauf war einmal eine Baumreihe.
Ja.
Und da ist ein Baum nach dem anderen weggekommen und ein einziger nachgepflanzt. Also ganz unten ist ein Stück nachgepflanzt, aber dann nicht mehr. Man sieht es immer noch am Asphalt, wo ein Baum war. Da ist dann ein anderer Asphaltfleck. Und jedes Mal, wenn ich dort gehe, denke ich, wer ist jetzt dort zuständig? Da ist jetzt auch die Frage, Gartenamt und naturkundliche Station, wie hängt das zusammen? Sie sehen das schön, das Gartenamt offenbar nicht.
Naja, wir gehören schon zu den Stadtgärten, also seit 2005 sind wir Teil der Stadtgärten, da sind wir zusammengelegt worden mit dem Botanischen Garten und seitdem sagen, haben wir da jetzt ein gewisses Mitspracherecht, ist übertrieben, aber zumindest können wir uns einbringen. Bei der Freienbergstraße ist wirklich so, dass das eine schöne Lindenallee war, die zu einem großen Teil aus Sicherheitsgründen, die alten Linden, die waren so streusalzgeschädigt, die mussten oder müssen jetzt sukzessive weg. Auch in der Roseckerstraße, wo der Botanische Garten ist, gibt es nur mehr einige wenige dieser alten Linden, die sind wirklich alle am Ende. Ja. Also das ist dann wirklich ein Problem. Und dort werden sie nachpflanzt. Also in der Roseckerstraße werden sie nachpflanzt, in der Freienbergstraße leider nicht. Warum es dort so dieses historische Bild dieser Alleeauffahrt zum Freienberg nicht nachgepflanzt wurde, weiß ich nicht.
Den Schatten nicht mehr.
Das ist richtig, ja. Regen Sie es an.
Wo?
Bei den Stadtgärten. Durchaus.
Ja, ja. Also es ist ja spannend, dass der Baum an sich oder die Bäume doch eine sehr große Lobby haben in der Bevölkerung, was wir von den Lesern mitkriegen, kürzlich eine Reportage geschrieben über alte Bäume in Oberösterreich, in der Stadt in Linz, und es war ein Riesenecho da. Also hier trifft man anscheinend den Nerv von vielen Menschen. Warum, weiß ich nicht. Also die Fledermaus, die Amsel hat diese Lobby nicht, aber der Baum. Bruderbaum?
Ja, was ist der das? Baum hat schon, Baum spricht viele Menschen an und der Baum ist irgendwie schon ein Faktor, der Menschen irgendwie so bewegt. Das ist schon so.
Okay, der Baum bewegt, bitte.
Ja, ich nehme an, weil der Baum ein Selbstbildnis ist, unter anderem, und die Beziehung zum Baum auch ein Leben lang gehalten werden kann, im Unterschied zur Krautpflanze.
Aha. Der Baum begleitet den Menschen und wird meistens wesentlich älter als der Mensch.
Mhm. Ja. Okay. Wer hat schon mal einen Baum umarmt? Machen wir eine kurze Umfrage. Naja, schauen wir mal. Naja. Wenig überraschend, oder? So wie der Herr Strolz von den Neos, das ist ja ein bekennender Baumumarmer. Ne? Ja. Er hat also ja, ist seiner Zeit nicht voraus.
Vielleicht kommen wir dann ins Parlament, wenn wir das
ins Volk gehört. Naja, schauen wir. bitte, gibt es noch Fragen? Bitte sehr.
Ich habe eine Frage. Warum sind eigentlich die ganzen Dammwege nicht mehr geschützt? Denn im Sommer kann man sie fast nicht begehen, weil man in der prallen Sonne marschiert. Zum Beispiel Weikelsee runter, wenn man geht, oder von Ebelsberg Richtung Traun am Dammweg, da gehst du wirklich in der prallen Sonne. Also es ist schade, dass man diese Wanderwege nicht besser nützen kann. Und ich kenne mich da ziemlich gut aus, weil ich gehe regelmäßig.
Da weiß ich auch nur, dass die Dammwege ja Erhaltungswege sind, Trippelwege für die Ufererhaltung und die Kerne auch den jeweiligen Wasser sozusagen Besitzer, und das ist ja an der Donau, die Via Donau, beziehungsweise der Gewässerbezirk an der Traun, und die liegen ja alle auf Dämmen, diese Wege, ja. Und dort kann man aus Gründen des der Dammerhaltung und des Dammschutzes keine Bäume pflanzen, weil dort die Dämme sonst durchwurzelt werden würden und die Haltekraft des Dammes dann nicht mehr gegeben wäre. Das ist eine technische Notwendigkeit, leider.
Ja. Mhm. Haben wir wieder was gelernt, ne? Bitte.
Da fällt mir jetzt noch ein,
Entschuldigung, jetzt ist ein bisschen Lautstärke da. Kann man das Mikrofon lauter machen oder man hört da nicht so
viel? Der Grünmarkt ist ja sehr schön neu gestaltet worden. Das Unternehmen ist ja das Altersheim. Aber nur das einzige Problem kann man nicht vorstellen im Sommer, dass sich da irgendwer hinsetzt, weil das nämlich nur pralle Sonne ist, das ist absolut kein Schatten. Also das ist wirklich eine wie gesagt, man sieht es in der prallen Sonne, ob man da nicht irgendwelche Flachwurzel oder Sträuche setzen kann, dass die Leute, also gerade die älteren Herrschaften, die dort wohnen, dass sie einen Schatten haben, aber das hat überhaupt keine Chance.
Das ist leider wieder die Geschichte, wo jetzt Grünflächen auf Tiefgaragendächern sozusagen errichtet werden, und Tiefgaragendächern haben halt eine beschränkte Möglichkeit, große, großkronige Bäume Lebensraum zu bieten. Ne? Grünmarkt Ufer ist halt typisches Beispiel dafür, ne? Also ist leider eine vertane Chance, dass man dort eine Tiefgarage zugelassen hat, aber die Oberfläche ist halt Architekturgrün und hat halt nicht mehr diese Möglichkeiten, also dieses Potenzial, das früher gegeben hat. Das ist leider oft mit diesen Tiefgaragen halt das Problem.
Gibt es da nicht diesen wunderschönen Ausdruck des mobilen Verkehrsbegleitgrüns? Sprich Containern oder
das
so.
Das mobile Grün, ja, das ist was in der, das Containergrün, was in der Stadt so beweglich rumgestellt wird.
Aber kann man da nicht so sagen, wenn also die Wurzelfläche im Boden nicht da ist, kann man den nicht ein bisschen nach oben ausweiten. Die können den Boden aufmachen und macht dann noch
einen Ballenplatz. Die wären halt dann nicht so groß, oder? Dass man sie wirklich gut unter in den Schatten dieser Bäume, also ein großkroniger Baum wird es nicht, Containerbaum, okay. Das spürt es nicht, leider.
Okay.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, ich habe gesehen, gerade im AKH ist das auch der Fall, da werden auf diesen Garagendächern dann richtige Erdhügel gebaut. Die Bäume in den Alpen, die haben ja auch nicht viel Untergrund. Das sind ja auch gleich Steinkonten.
Das ist kann man nicht wirklich vergleichen, weil die klimatischen Grundvoraussetzungen im Gebirge ganz andere sind als in der Stadt.
Ja, das war jetzt bringen, aber gibt es nicht Bäume, die mit wenig Boden, also
das stimmt, ja, es gibt Bäume, durchaus Bäume, die Stadt, sogenannte stadtharte Bäume, die jetzt mit Trockenheit und mit Salz und mit Hundeurin sogar ganz gut leben können, wie die Rubinien zum Beispiel, die aus Nordamerika stammen, oder die Silberlinden, die oder auch Platanen, Ginkgo durchaus, ja, es gibt ein paar so harte Bäume, die man da pflanzen kann und die sozusagen mit diesen nicht sehr angenehmen Bedingungen leben können. Das gibt's.
Nein, nein, das ist ein bisschen anders. Dass man einen künstlichen Erdhügel auf diese Betonplatte drauf hat, der groß genug ist, auch einen großen Baum zu versorgen.
Es ist meistens die Statik dieser Tragplatte, also dieses Daches. Ja. Und das ist, je mehr das aushalten soll, desto teurer wird das. Und bis zur Brückengasse 1, wo jetzt der LKW drüber fahren kann, wird das ja kaum gemacht. Man gemacht ist vorhin bei der Bindermittelüberdachung. Dort ist Brückengasse 1 gebaut worden und da sind auch Bäume mit entsprechend großen Substratauflagen gesetzt worden, die dann wirklich auch große Bäume werden können. Aber das ist halt dann meistens eine Frage der Statik.
Ja, war nicht früher die Bauordnung so, dass man ein Grundstück nicht restlos verbauen durfte, sondern dass eine gewisse Fläche quasi Mutterboden bleiben musste?
Ist eine Frage des Ortes, wo sich dieses Bauvorhaben befindet. Wenn es Kerngebiet gewidmet ist, und das, wir sind da drinnen im Kerngebiet, dann darf es bis an die Grenzen bebaut werden. Das muss der Nachbar auch zulassen. Also mein benachbartes Bauvorhaben, da habe ich zuschauen können, wie es in meinem Garten, ich bin im Besitzer, aber wie es in den Garten, den ich sozusagen bewohne, 3 Meter einerbaggert haben, damit sie dort die Wand, die Tiefgarage hochziehen haben können. Und das hat der Nachbar, also das muss der Nachbar gestatten. Und auch wenn da ein Baum steht, dann muss halt der Baum fallen. Das finde ich zum Beispiel, das Baumschutz könnte man sehr wohl ohne ein Baumschutzgesetz im Wege der Bebauungsplanung verwirklichen, wenn die Bebauungsplanung entsprechende rigidere Festlegungen hätte oder die Möglichkeit gegeben wäre, in Bebauungsplänen solche Vorgaben zu machen, dass man das nicht darf. Ja. Dann darf eben halt die Tiefgarage, wenn dort der Baum steht, eine große alte Buche steht, dann muss die Buche stehen bleiben, dann muss der mit seiner Wand der Tiefgarage 3 Meter in sein Grund einrücken, damit er es bauen kann. Ja, damit der Baum nicht geschädigt wird. Das wäre möglich, aber das macht man leider nicht.
Ja, es ist ja erstaunlich, dass zum einen ein Baum, würde man ihn zum Beispiel umfahren mit einem LKW, dann oft einmal gleich in die Abertausende Euro geht, um hier den Schaden zu
quantifizieren. Ja, der Wert des Baumes ist
genau, der Wert des Baumes ist sehr hoch, aber hier bei dem Bauvorhaben ist er anscheinend vernachlässigbar.
Das ist richtig, das passiert leider immer wieder, dass gerade bei den Tiefgaragen, die im Zentrum errichtet werden, sehr viel wertvolle Baumsubstanz im Zuge der Tiefgaragenerrichtung drauf geht. Also gerade im Neustadtviertel wunderschöner Baumbestand im Innenhof, Scharitzer Straßen, Landstraßen, Goethestraßen. Jetzt gerade wird wieder dort gebaut, also dort passiert sehr, sehr viel. Natürlich wird die Tiefgaragendecke wird begrünt und da kommen jetzt Bäume rauf, aber nicht mehr in dieser Qualität, wie das ursprünglich vorhanden war. Also gerade der gewachsene Boden ist ja dann weg. Das ist das Problem.
Bitte sehr.
Du hast bei deinem Vortrag auch angesprochen, Kinderschutzzentren zu machen. Inwieweit haben da die Stadtgärten Möglichkeiten, bei einem Schulneubau oder überhaupt Schulen zu unterstützen, dass es wirklich auch ein Erlebnisraum ist oder anders als auch die ganzen Spielplätze, die ja sehr normiert sind?
Ja, bei den Spielplätzen tun wir uns ein bisschen leichter, weil das haben wir sozusagen selber in der Hand, wie wir die gestalten und wie wir die entwickeln. Bei den Schulgärten ist oft im Einflussbereich der Schule. Also wenn du bist selber in einer Schule tätig und darum weißt du selber, also wie die Schule das haben möchte und wie die Möglichkeiten sozusagen, wie die Schule mit ihrem Freiraum umgeht, definiert mehr oder weniger die Schule. Und da können uns wir sozusagen wenig jetzt einbringen und können wir mehr oder weniger nur das machen, was die Schule wünscht. Aber es gibt schöne positive Beispiele auch. Aber wäre wichtig, gerade für Kinder.
Nicht für die Schule pflanzen wir Bäume, bitte.
Genau, auf das Thema wollte ich auch gerade eingehen, ob dann nicht die Stadtgärten ein bisschen mehr naturnahe Spielplätze bauen könnten. Es wären wirklich so fürchterlich teure Kraxel, Geräte aufgestellt, wo es ein Baum auch tun würde. Oder wie man gesehen hat auf dem einen Bild, wo die Kinder in der Gatschgrube rumhupfen. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht für Kinder. Und da denke ich mal, da kann man mit so vielen ganz billigen und einfachen Mitteln wirklich super Erlebnisräume.
Ja, wird schon gemacht. Es gibt Abendspielplätze, wo sehr wohl die Möglichkeit gegeben wurde für Kinder dort zu gatschen und zu Baumhäuser zu bauen und so weiter. In den innerstädtischen Spielplatzanlagen ist halt das ein bisschen schwer möglich, weil dort die Bedürfnisse halt, Bedürfnislage der andere ist. Es wird vielfach, ich bin jetzt leider da nicht der Zuständige, der jetzt damit arbeitet, aber es wird vielfach auch den Wünschen entsprechend werden diese, also den Bewohnerinnen Wünschen entsprechend werden diese Spielplätze dann ausgestaltet. Da gibt es öfter Bürgerinnenbefragungen oder sozusagen Abende, wo die Menschen sich dann äußern können, wie das dann ausschauen soll. Und diesen Wünschen entsprechend werden diese Spielplätze dann gebaut.
Ja, ich glaube, dass halt auch ein Problem ist, dass die Kinder nicht mehr dreckig werden dürfen oder wie auch immer, ja. Ich weiß nicht. Und das ist halt jetzt überhaupt diese Mentalität, wo ich auch, Sie haben das auch, glaube ich, auch angesprochen, dass man jedes Unkraut auszupft und niederspritzt und was ich jetzt, ob man da nicht ein bisschen die Toleranz fördern kann, dass man eben sagt, wenn auf einem Platz zwischen den Fugen einmal ein Moos wächst oder was, das schaut so schön aus und dass man da halt nicht gleich hingeht. Und das,
also ich kann auch wieder nur für die Stadtgärten sprechen, also das Roundup hat in Linz, also in den Stadtgärten das ist verbannt worden. Also es wird jetzt eigentlich Roundup in den öffentlichen Grünflächen nicht mehr verwendet, also das ist total Herbizid. Es wird mechanisch bekämpft, wenn es bekämpft werden muss. Und mechanische Bekämpfung ist jetzt nicht das Riesenproblem.
Das stimmt schon, aber dass man einfach als Vorbildwirkung einfach, dass man die Toleranz fördert, dass halt dahin da mal ein Unkraut unter Anführungszeichen wächst, was ja im Prinzip nichts Schlimmes
ist. Es ist immer wieder so dieser Zwiespalt zwischen sauberem Ausschauen, dass die Leute zufrieden sind, dass das gepflegt ist. Ja. Der Pflege Druck lastet natürlich auch auf den Stadtgärten und die Anrufe, sagt, ja, arbeitet hier jetzt überhaupt nichts mehr und so wie es da ausschaut, das muss ja doch sauber sein. Und auf der anderen Seite gewisses Maß an Natur sozusagen zu ermöglichen, und das ist ein Spagat, den man da, der da gemacht wird. Öfter gelingt er, öfter nicht, gelingt er nicht. Also das hängt dann auch wieder von den Akteuren ab, von den Menschen.
Dass man schön langsam die Leute so hinbringt. Es gibt ja auch diese Natur im Garten-Projekte da in Niederösterreich, wo es so Natur im Garten-Gemeinden gibt, die halt dann zum Beispiel auch diese Staudenflächen, die sie angeredet haben, eben nicht zurückschneiden im Herbst, sondern über den Winter stehen lassen, dass eben die Nützlinge drunter überwintern können und dann halt erst im Frühling zurückgeschnitten werden. Und ich glaube, wenn man da irgendwie...
Das haben wir aber da gibt es jährlich Schulungen für unsere Gärtner, wo jetzt der Fachleiter geholt werden. Im heurigen Jahr haben wir wieder eine tolle Fachfrau, die da sehr viel Ahnung hat, wo jetzt unser Personal sozusagen in dieser Richtung geschult wird. Also das ist auch so Learning by Doing und also Try and Error und so weiter. Also da sind wir am Weg.
Was ich kürzlich gelesen habe, ist, dass also Herbizide, Pestizide pro Quadratmeter Hausgarten viel höher ausgebracht wird als in der Landwirtschaft. Also hier ist dieses Roundup sozusagen noch fest im Einsatz, oder?
Ja, natürlich.
Ich möchte aber hinweisen auf die ÖPP zum Beispiel, die da dieses Atrazin, mit denen man früher nicht nur die Gleise unkrautfrei gehalten hat, sondern auch das Trinkwasser vom Konsum. Das war so, das ist dann ins Grundwasser, haben überall diese Atrazin-Gehalte gehabt im Trinkwasser, Sie werden sie noch erinnern. Aber das ist ja auch weg, nicht? Man hat sich auch dann gesagt,
ist verboten mittlerweile.
Ist verboten, wird nicht mehr verwendet. Also ich glaube, wir sind da am richtigen Weg hinsichtlich mehr Natur. Auch auf den Spielplätzen sehe ich in letzter Zeit immer mehr Dinge, die eher naturnah sind. Nur nicht ganz dort, wo man mit unserem Baumhausbeispiel das gesehen hat. Aber ich glaube, es ist eine richtige Entwicklung da. Aber da geht es ja auch, und da würde ich die Frage auch um Haftung. Nicht? Wenn ich ein normiertes Spielgerät habe auf dem Spielplatz, für die lieben Kinderlein, die haben wir Ölnorm, das passt alles. Das heißt, da bricht nichts. Da bin ich als Gemeinwesen auf der sicheren Seite, oder? Das ist der Punkt.
Ja, öffentliche Spielplätze müssen ÖNormgerecht gebaut sein. Ja. Sonst bist du in der Haftung. Und das ist nicht lustig, wenn da was passiert, wenn da ein Kind sich wehtut, weil ein Spielgerät einfach.
Das heißt, wir brauchen ÖNormgerechte Hämmer und Nägel zum Baumausbau.
Das ist leider so. Ja.
Das wäre schwierig.
Sie haben erst das Stichwort geliefert: mechanische Behandlung. Wie ist das mit den Gebläsen, mit denen das Laub herumgewirbelt wird?
Ja, das ist, ja, einer meiner Gärtner im botanischen Garten.
Der Energieverbrauch, aber auch in der Biologie scheint es da einigen Wirbel zu machen. Warum verwenden die
Stadtgärten das? Diese Gebläse, die jetzt das Laub wegblasen, ist für die Viecher jetzt nicht so das Problem, da werden jetzt keine Viecher hin. Hin werden es dann, wenn das eingesaugt wird. Also diese Sauger im Straßen, bei Straßenbegleitgrün, also Straßenmastereien machen das häufig, ne? Aus arbeitstechnischen Gründen, Erleichterungen und so weiter, dieses Wegsaugen, dieses Mähguts, da werden die Viecher massenhaft ein Massensterben ist das. Aber sie haben recht, also mit diesem Laub gebläsen, also mit diesem Wegblosen, gerade im Herbst. Also ich habe es im botanischen Garten nicht zulassen. Ein Gärtner wäre mal gekommen und sagt, die sowas hätten aber schon gern, weil es einfacher war. Und sagt, nein, wir haben Besen und Rechen, wir machen das händisch. Also ich bin auch kein großer Fan von dir, aber mit diesem Zusammenhang mit den riesigen Flächen, die da sozusagen, wo das Laub weggekehrt werden muss, ist auch die Frage, ob man so Ratzeputz wegkehren muss überall, ob es nicht dort und da ein wenig liegen bleiben kommt, auf den Wiesen und auf den Rosenflächen, ja. Es ist schon richtig, ja, das ist schon ein enormer.
Ich habe eine Studie gelesen über die Feinstaub und vor allem die Schimmelpilzbelastung. Wenn so eine Gegend da Laub besaugt wird,
die Menschen, die dort arbeiten,
die Arbeiter, eine riesige Belastung, aber dafür braucht man natürlich nur mehr einen Arbeiter statt zwei.
Das ist ja das. Also die Flächen werden immer mehr und das Personal wird immer weniger.
Bitte.
Wir haben es kurz angesprochen, diese Geschichte, diese Strandgeschichte zwischen Flensdorf und Eisenbahnbrücke eventuell. Geben Sie diesem Projekt eine Chance und werden Sie da eingebunden, wenn es passiert?
Das ist eine politische Frage, die ich jetzt, worauf ich da jetzt keine Antwort geben kann, ob das Projekt jetzt von der Stadt umgesetzt wird oder nicht. Da müssen Sie den Bürgermeister fragen. Oder, es ist jetzt momentan in den Anfangsdiskussionsphasen. Ja. Wie, in welcher Art und Weise das dann umsetzbar ist überhaupt, auch aus Hochwasserschutzgründen. Ich meine, das ist im Überschwemmungsgebiet. Ja. Da sind noch viele Fragen zu klären und offen, das weiß man noch nicht. Ja.
Aber Ihre persönliche Stellungnahme dazu, wäre das
wohl? Also ich würde es gut finden, wenn man wieder diese Schotterflächen schaffen würde, das jetzt der Donauabwärts gegeben hat, Richtung Winterhofen runter. Da hat es eine wunderbare Schotter, die ist leider durchs Hochwasser weggeschwemmt worden wieder. Die Via Donau hat gesagt, na, machen wir eh wieder, weil sie eh den Stauraum wieder ausbaggern müssen und das haben genug Baggergut hätten sie und sie sind durchaus bereit, dort wieder auch was zu anzulegen. Oder beim Stammetzplatzl oder in St. Margareten. Also diese frei nutzbaren, flexibel nutzbaren Zugänge zum Gewässer zur Donau wären viel, meiner Meinung nach, viel sinnvoller als die Schaffung von Event Kulturflächen.
Ja.
Wo jetzt der ja, okay, da kann man schon sagen, okay, das ist ganz nett, wenn man dort unten sein Sommergespritzen trinken kann.
Ein bisschen Catering war nicht schlecht.
Das Humanbiotop-Gasgarten ist nicht,
genau,
nicht
von der Hand zu weisen. Aber es gibt da zum Beispiel sehr dezente Sachen, auch als eben früher in Berlin, bevor die Saar dann also groß von der Gastronomie eingenommen wurde. Gerade nach dem Mauerfall haben sie da ein paar sehr schöne Strände aufgetan. Das war sehr pfiffig. Vielleicht wird man in Linz auch eine dezente Lösung finden. Es wäre jedenfalls zu wünschen. Ne? Man könnte so ein mobiles Strandservice einführen, so wie bei den ÖBB. Ne?
Damit aber
gibt es eh einen Radlfahrer, der das...
Den Radlfahrer, ja.
Mit
einer Kühlkiste hinten, der da durchfährt und dort
Getränke anbietet. Die unsichtbare Hand des freien Marktes liefert schon.
Nein, eigentlich nicht. Als botanischer Garten. Konnte einen botanischen Garten dort machen. Ja, das wär schon nett. Ja.
So wie es ausschaut, haben alle Parteien in Linz halbwegs eine Freude mit diesem Projekt. Man wird es in irgendeiner Weise umsetzen wahrscheinlich. Vielleicht können wir da mal noch einen Kepler-Salon zu diesem
Thema machen. Apropos, es wird Norbert jetzt anschaue, es wird eine Folgeveranstaltung geben, wir haben es noch nicht terminisiert, aber genau zu diesem Thema innerstädtisches Grün hätte ich vor, mit Ihnen eine Exkursion zu machen, wo man verschiedene sozusagen Biotope, innerstädtische Biotope, die man nicht alle Tag sieht, besuchen könnten und sozusagen das vor Ort einmal anschauen, was sich hinter den Fassaden so abspielt. Und da gibt es sicher ein paar zugängliche Höfe oder Gärten. Und einen dieser Gärten, den meinen, den werde ich da sicher öffnen. Also ich werde euch einladen zu den Garten.
Danke herzlich, lieber Friedrich Schwarz. So, nachdem du schon begonnen hast quasi mit den Verlautbarungen bezüglich der nächsten Veranstaltungen, möchte ich auch noch zwar ankündigen, meine Damen und Herren, Montag, 27. Jänner, 19.30 Uhr, wie gehabt, wie viele Kinder bekommen wir, lautet das Thema Kinderwunsch und Wirklichkeit in Oberösterreich und anderen Ländern. Zu Gast sein wird die Mathematikerin und Demografin Isabella Buber-Enzer zu diesem spannenden Thema. Am Donnerstag, 30. Jänner, um 19 Uhr, schon, geht um die Kunst des Alterns. Arnold Metnitzer ist da Theologe, Psychotherapeut. Allerdings findet diese Veranstaltung in der Landesgalerie Linz statt, denn dort ist auch die Ausstellung Ages angesiedelt. Und der Herr Metnitzer wird uns Kepler-Salon-Gäste sozusagen dort nicht nur persönlich führen durch die Schau, sondern sehr persönlich führen, wie ich den Aussendungen hier entnehme. Freunde des Kepler-Salons, weil ich die Elfi sehe, gib uns bitte ein Zeichen mit der Hand. Sie ist die Chefin dort und damit, wenn Sie dort beitreten, zum Beispiel, wir brauchen diese Förderer im Kepler-Salon, sind Sie natürlich in besten Händen und außerdem am besten informiert. Wir sind noch ein bisschen da, wenn Sie Fragen haben. Wenn Sie Fragen haben zu künftigen Veranstaltungen, es gibt einen 14-tägigen Newsletter, auch der liegt auf und das Postalische wird Ihnen zugeschickt. Wenn Sie sich dort bitte eintragen wollen ins Buch, kriegen Sie die Veranstaltung. Und damit sage ich Dankeschön, dass Sie da waren. Schönen Restabend noch. Dankeschön.